Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Wilfried Erdmann. Und jeder Segler weiß bei diesem Namen natürlich sofort Bescheid. Sie sind eine Ikone und haben wirklich als erster Deutscher allein die Erde umrundet. Wenn Sie sich aufs Wasser begeben, so die Geräusche auf dem Ozean, was ist das, was Sie da wahrnehmen?
Ja, das Alleinsein, das nehme ich auch gleich wahr. Und nicht als Bedrückung, sondern als Genuss sein. Genuss ist das. Denn ich wollte das ja. Und die meisten Fahrten, die ich gestartet habe, haben auch länger in der Vorbereitung stattgefunden. Und da lebt man schon sehr mit der Reise mit dem, was man vorhat. Und deswegen
ist mir gefallen. Ja, wie oft haben Sie die Welt umrundet, umsegelt?
Fünfmal. Ja.
Was war die schwierigste?
Ja, die schwierigste war eigentlich die Nonstop-Fahrt gegen den Wind um Kap Horn, Kap der Guten Hoffnung, wieder nach Cuxhaven. Das hat 43 Tage gedauert.
Und wenn man jetzt hört, Nonstop gegen den Wind, also auch als Laie, klingt das doch erstmal ziemlich verrückt, oder?
Ja, das war's mit Sicherheit. Denn auch im Nachhinein muss ich das sagen, war schon, würde ich also nie machen. Und das hat auch dazu geführt, dass mir das Alleinsegeln und das gegen den Wind segeln vor allen Dingen verdorben wurde irgendwie. Mach das gar nicht mehr leiden.
War es so anstrengend?
Ja, das war wochenlang, monatelang gegen den Wind und das Vorankommen sehr zäh, sehr langsam. Und das dauerte und dauerte. Und ich wurde auch einige Male in schwerem Wetter zurückgeworfen, weil ich ja dann keine Segel mehr setzen konnte. Und das über 50 Meilen und 80 Meilen. Und die musste ich ja wieder aufholen. Das war schon sehr umständlich.
Was hat Sie denn da getrieben? Wollten Sie einfach einen Rekord brechen?
Nein, ein Rekord stand eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern ich wollte das machen. Ich wollte es eigentlich mal machen. Und andere Fahrten habe ich ja nur schon sehr ausgiebig die Südsee und so bereist. Und auch die schönsten Gebiete. Und da wollte ich mich mal selbst fordern, mal gucken, ist das wirklich so schlimm, wie ich schon in Büchern gelesen habe. Und das war tatsächlich.
Also eine große Neugier, die da auch hintersteckte. Sie sagen, mein erstes Leben war die erste Weltumsegelung. Das schreiben Sie in Ihrer Autobiografie. War das tatsächlich so ein Erweckungserlebnis?
Ja, ich habe mir das gewünscht und habe auch lange dafür gearbeitet, denn man braucht ja dafür ein seegehendes Boot, ein Boot, das Wetter ab kann, also Sturm und harsches Wetter. Und das kostet dann auch. Und habe ich auch ein halbes Jahr Vorbereitung gehabt und all das wieder, und bevor es losging. Und ist das nur richtig, denn ich konnte nichts, ich konnte nicht segeln richtig, ich konnte nicht navigieren, schon gar nicht eigentlich. Und habe es dann doch gewagt und es ging auch mit ziemlich viel Glück und Zufall aus, dass ich die Inseln da, die Karibikinseln, die ersten erreicht habe, denn das war das erste große Ziel über den Atlantik und habe es tatsächlich geschafft und das war schon für mich so, dass die Weltumsegelung eigentlich. Und so ging es dann weiter, aber ich lernte dann ja noch zu navigieren und die anderen Fahrten durch den Pazifik und an den Indischen Ozean. Sind mir dann ohne weiteres geglückt.
Die erste Reise war allerdings eine Radreise. Die ging vom Sauerland wohin?
Nach Italien und natürlich weiter über Afrika, ja, nach Asien, also nach Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien.
Wie ist die?
Und Indien war das Ziel.
Ja, wie ist die Idee zu dieser Reise nach Indien entstanden?
Ja, das war, ich habe Radfahrer gesehen aus Indien, also die fuhren Rennen als Rennfahrer, denn ich komme ja auch aus der Szene, ich fuhr aus der Junge damals als Schüler und als Jugendlicher Radrennen. Und
im Sauerland?
Nein, das war noch in der DDR, in Mecklenburg. Mhm. Und da habe ich die gesehen und fand ich es spannend, weil Bruderkleidung und so, ging die aufs Rad, auf Rennräder, über die Straßen. Und das hat mich Interesse entgegengebracht. Und so dachte ich schon über Jahre hinweg, da möchte ich es hin. Denn wenn es die gibt, gibt es ja auch Straßen und warum nicht? Und so war es dann auch, aber nur war das ein langer Weg. Also genau genommen kann man diese Fahrt heute gar nicht mehr so machen. Denn all diese Länder haben oder hatten Krieg.
Ja. Was hat Sie denn dann bewogen, als Sie auf dem Rad unterwegs waren, eine Leidenschaft fürs Segeln zu entwickeln? Denn das muss auf dieser Reise entstanden sein.
Ja, das ist auf der Reise entstanden, denn Radfahren war sehr mühsam, vor allen Dingen in diesen Ländern, dann die Hitze, die Schotterstraßen und all diese, war ja nicht immer sehr bequem und vor allen Dingen auch das Material hat sehr gelitten, also war oft Schiffspannen, wollte ich sagen, Radpannen. Ja. Und dann habe ich das vertauscht gegen einen Rucksack in Bombay, und bin getrampt, aber das hat mir nicht gefallen.
Da waren Sie vielleicht auf andere angewiesen und nicht auf sich selbst.
Ja, und dann kam ich in den Süden von Indien und sah den Strand, legte mich tatsächlich unter Palmen, und auch um mich zu erholen, und dabei nahm ich Kontakt mit einem Boot auf, und also die segelten ein Boot und haben mich mitgenommen, einen Tag nur einen Nachmittag, und das hat mir gleich gefallen, hat gleich funktioniert und ist praktisch dabei geblieben.
Hatten Sie da auch ein besonderes Talent fürs Segeln? Haben Sie das gleich gespürt?
Nein, ich war sportlich, kam auch durch den Sport, den ich betrieben habe, aber nein, eigentlich nicht.
Und dann entstand der Traum von einem eigenen Boot, aber ist ja auch gar nicht so billig, so ein Boot. Wie sind Sie da rangekommen?
Nein, vor allen Dingen das Wissen dafür, was gut ist, was schlecht ist, was überhaupt brauchbar ist und wie groß, Minimum, muss ja an die See, muss ja einige Meter vertragen. Also das war schon sehr aufwendig. Also ich habe Bücher gelesen und auch Fachbücher. Und dann habe ich auch einige Jahre Zeit gehabt, das zu planen, denn das Geld habe ich ja dann verdient mit Seefahrt auch. Und dann bin ich 65 gestartet.
Wo haben Sie Ihr Boot, die Katinka, entdeckt?
In Spanien.
Was war der Moment, können Sie sich erinnern, wo Sie die gesehen haben?
Ja, da gab es nur ein Boot zum Verkauf. Das war paradox. Das nimmst du. Denn ich war auch schon müde, weil die Küste war lang und habe schon ein paar Boote gesehen, aber nicht so viel. Spanien war damals noch sehr für sich. Und dann habe ich das gesehen, war ein englisches Boot, nur war auch noch ein älterer Mann drauf. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich das übernommen habe. Denn er wollte sowieso loswerden.
Das oder keins.
Hat geklappt. Und war auch ein Boot für die Reise, denn es hat mir ja keinerlei ernsthafte Probleme bereitet.
Es war der 7. Mai 1968, da haben Sie in Helgoland festgemacht und waren damit der erste Deutsche, der allein die Welt umrundet hat. Wissen Sie noch, als Sie da in den Hafen zugesteuert sind, was Sie gedacht haben?
Na, gedacht habe ich nicht viel. Mir ist die Fahrt gelungen, vielleicht habe ich das, oder wahrscheinlich habe ich das gedacht, aber ich hatte zunächst erstmal Durst. Ich war 130 Tage auf See zuvor und das Boot war klein, ich hatte wenig Wasser, wenig zu trinken mit und bin tatsächlich gleich in diese erste Kneipe, würde ich nicht sagen, aber so etwas Ähnliches war das, oder Kiosk, und habe mir einen Kaffee gegönnt oder Wasser auch wohl und habe den Abend eigentlich so genossen, mehr brauchte ich nicht.
Und dann gab es einige bürokratische Hürden, die dann kamen, denn Sie hatten wohl einen Fehler gemacht, Sie hatten diese Weltumsegelung nicht angemeldet.
Ja, wie sollte man sowas anmelden? Kann man die heute auch nicht. Man kann ja lossegeln und auch nach dem Boot wird ja nicht geschaut oder geachtet. Man kann lossegeln mit was man will, in Deutschland zumindest. Aufs Meer gehen, kümmert sich keiner drum. Und ich hatte auch keinen Segelschein, das war vielleicht das Handicap. Ich war in keinem Verein, Segelverein, die einen den Rücken hätten mir stärken können, dann nach dem Gelingen der Fahrt. Da war ich dann ziemlich blank, da ziemlich allein auf mich gestellt und war auch ein bisschen knickt, dass das passierte und richtig öffentlich wurde, dass sie das gar nicht gemacht haben, hat mich schon sehr beschäftigt.
Ja, ja, was passierte da? Wurde Ihnen die Reise nicht anerkannt? Wie lief das?
Ja, mehr nicht. Aber die haben ja keinerlei Gründe, der hat keinen Schein und er kann nicht segeln, und die waren damals noch sehr elitär, die Vereine, was heute auch nicht mehr so ist. Und ja, ich hatte dann aber eine Freundin, die haben sie hochgeholt, die wohnte in Düsseldorf, eine Düsseldorferin, Astrid, und die hat mir dann zur Seite gestanden sozusagen, weil mit der hatte ich ja Korrespondenz und all sowas.
Die konnte die Beweise liefern.
Ja, so praktisch, oder vor allen Dingen mich unterstützen. Das war ja noch viel wichtiger.
Ja.
Stand voll auf meiner Seite und dann habe ich das auch geschafft.
Diese Freundin wurde auch Ihre Frau dann?
Ich hatte ja auch, ja, die wurde mal meine Frau, dann später. Dann habe ich aber auch Dokumente gehabt von den Behörden, Hafenbehörden. Ich war in der Zeitung in Tahiti, in Panama und Neuguinea und wo immer. Und das war auf dem Plus. Dann kam, hat aber eine ganze Woche gedauert, bevor ich die Kurve gekriegt habe mit der Glaubwürdigkeit.
Ja, und diese Katenka, die Sie da hatten, dieses Boot, 7 Meter, gut 7 Meter groß, hat das auch einen Ausschlag gegeben, dass die Leute gesagt haben, mit so einem kleinen Boot kann
ja,
man eigentlich
das,
nicht...
Ja, das kam auch zu Wort. Das ist viel zu klein und das war ein Holzboot noch, also war noch eigentlich noch kleiner, noch unzuverlässiger oder was immer. Und da war ja nichts dran, so an, das war wasserdicht oder was immer, der nicht geleckt. Und das hat auch einen Ausschlag gegeben, ja.
Wenn Sie jetzt heute 50 Jahre später zurückgucken, würden Sie so eine Reise nochmal machen? Trinken Sie erstmal, wir haben auch Tee da für die Stimme.
Ja. Ich denke noch, I have a dream. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch mal erleben.
Ja, Sie haben ja viele Menschen, glaube ich, schon zum Segeln gebracht.
Ja, ich glaube schon, ja. Denn nach mir hat die Zeit der deutschen Wellensegler zumindest begonnen. Also ad hoc, würde ich sagen.
8,90 Meter, das war der Platz, den Weltumsegler Wilfried Erdmann für 3 Jahre eingenommen hat. Und das nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Frau Astrid und seinem Sohn Kim. Also auf so engem Raum zusammenzuleben, über so einen langen Zeitraum, das klingt so, entweder ist man danach für immer verbunden oder für ewig zerstritten.
Ja, da mag was dran sein, denn unser Sohn hängt noch sehr ans Haus, also zumindest ans Dorf, wo wir wohnen. Und aber es war nicht so eng, wie es sich im Moment anhörte. Es waren die Tropen, also klimabedingt natürlich. Das Leben hat stattgefunden im Cockpit, also an Deck. Und ist also wesentlich mehr Raum schon. Und wir waren häufig Anker, was überhaupt das Schönste ist am Segeln, mit das Schönste. Ankern, unabhängig. Und ja, meine Frau ist sehr tolerant. Die hat vor mir schon gesegelt, also sie konnte segeln und konnte auch umgehen mit einem Boot. Das war auch sehr hilfreich.
Und, ja, Ihre Hochzeitsreise haben Sie auch
ja, als Segeltürmer. Ja, und das Wollen, nicht? Man muss es auch wollen und das war wohl auch bei ihr drin. Sie wollte, obwohl sie auch mit Seekrankheit zu tun hatte, ist ja noch letztes Jahr mit gewesen.
Da haben Sie nochmal eine große Tour gemacht.
Ja.
Die ging wohin?
Zu den Färöern von Schleswig-Holstein, über Dänemark. Klar, Norwegen, Schottland.
Nicht vergleichbar mit der Südsee?
Nein, also überhaupt nicht. Schwimmen ist schon mal ausgefallen. Das ist auch ein großes Handicap. Man kann nicht ins Wasser springen, ist einfach zu kalt. Und die Küsten haben auch sehr viel Strom. Ja, es ist nicht so wirtlich. Es war immer sehr, sehr kalt. Vor allen Dingen lacht es vielleicht an dem letzten Sommer. Der war da oben sehr kalt und sehr windig. Und dann kam noch der Nebel hinzu, also wetterbedingt schon sehr, sehr anspruchsvoll.
Ihre Frau hat den Alltag auf dem Schiff mal so beschrieben als Essen, Trinken, Lieben, Segelmanöver, Deck schreiben, lesen, erzählen, putzen, Karten spielen, träumen. Unterschreiben Sie das?
Ja, habe ich wohl geschrieben, ne? Denke ich. Ist aber schon lange her. Das war noch aus der Anfangszeit.
Ihr Sohn wurde demnach auch sehr früh aufgeklärt.
Ja, der hat ja mitgelebt, ne? Er liebt ja aber auch das Segeln, das mit dem Boot umgehen und Wasser, mit dem Schwimmen, das war schon sein, mit den Fischen vor allen Dingen. Wurde er richtiger Fischer, also hat immer, wenn es gegen Fische gefangen, so mit, schon als Kleinkind. Das hat schon sehr geholfen, weil er aß so wahnsinnig gerne Fisch. Alles vom Fisch, eigentlich.
Ist das ein Leben, wo Sie gesagt haben, ja, so hätte ich mir auch mein ganzes Leben vorstellen können, nach diesen 3 Jahren
Nein,
wieder zurückzukehren?
Das wollte ich nie. Ich wollte nie bleiben unterwegs und mit einem Boot schon gar nicht. Also irgendwann ist so ein Bruch schon schön. Anderes Boot, an Land leben ein Jahr oder zwei oder länger, aber nur an Bord, das wäre zu sehr Alltag geworden und das wollte ich auf keinen Fall. Sollte immer was Besonderes dastehen.
Was macht für Sie denn die Faszination des Segelns so wertvoll?
Tja, stimmt, ich bin gerne unterwegs. Also das ist alles, was ich liebe. Und nicht nur das, sondern auch dieses totale Alleinsein unterwegs. sich ausrüsten dafür, keinerlei Hilfe oder keinerlei entgegennehmen, das war auch immer mit ein Grund. Und dann die Luft, die gute Luft.
Sie begeistern auch immer wieder andere Menschen fürs Segeln. Wen haben Sie denn zuletzt begeistert?
Ja, ob ich Sie direkt begeistert, das weiß ich, stelle ich ja nicht fest.
Aber kriegen Sie da keine Rückmeldung?
Eigentlich wenig. Ich bekomme schon in Fällen, die auch nonstop möchten wollen oder es auch tun oder beginnen oder starten, wie immer, da bekomme ich schon einige Rückmeldungen, aber sonst nicht.
Was haben Sie da zuletzt gehört dann?
Ja, die kam schon bis Kapstadt, aber weiter nicht. Nonstop ist schon ein langer Riemen. Da beginnt erst das richtige Segeln, das harte Segeln, dann das nasse Segeln. Und dann geht etwas kaputt. Viele sind auch etwas zu sauber ausgerüstet, zu ausführlich, zu großartig. Und dann geht irgendwas, funktioniert nicht. Und daran bin ich nicht gescheitert, denn mein Schiff ist relativ einfach für damalige Zeiten sowieso. Keine Maschine, keine Elektrik sozusagen. Und das war dann schon ein simples Boot.
Das Material ist heute ja auch ein ganz anderes. Jetzt hat es jemand geschafft, gerade in 4 Tagen von New York bis zur britischen Küste zu kommen. Ist das Segeln einfacher oder schwieriger geworden?
Ja, das ist nur ein richtiger Racer und das ist einer, ich würde sagen, über 30 Meter Länge und das ist auch eine Größenordnung, die ich nicht segle. Meine sind ja 10 Meter, sind also relativ kleine Boote im Vergleich und die sind auch unterwegs für diesen Rekord, warten also mit dem Wetter, bis sich eine Situation ergibt, wo das Wind länger bleibt, also stehen bleibt. Und so war das auch bei denen. Den Franzosen sind das, glaube ich, gewesen. Und die sind sowieso sehr auf Schnelligkeit aus. Und das war bei meinen Fallen, die da so scheitern mit ihrem Booten. Dann geht ein Kocher kaputt oder irgendwas anderes, so ein Segel. Natürlich Softsegel. Es sind ja mindestens 10 schon gescheitert auf der Route, um nonstop um die Welt zu segeln. Das ist eigentlich schade, aber es ist einfach machen. Einfach. Wichtig ist die Segel, die Ausrüstung, also die Nahrungsmittel, den Brennstoff natürlich dafür. Das reicht.
Wenn Sie es im Rückblick betrachten, kommen Ihnen da auch Zweifel, was Sie da gemacht haben?
Ja, also wettermäßig vielleicht. Das war schon einige Male an der Grenze. Und das andere war auch ein Hindernis, wenn Sie so 4, 5, einmal hatte ich glaube ich 6 Fronten in 10 Tagen oder so, Fronten, das heißt Sturmfronten. Und zwischen den Fronten hat sie die See in keinster Weise beruhigt. Also die Wellen standen weiter gegen das Schiff. Das war schon sehr übel. Und da bin ich auch zusammengesackt sozusagen, richtig abgesackt.
Wie waren Sie gesichert auf dem Boot?
Puh, erstmal ich kann mich richtig verhalten, also rein vom Konzept. Ich bin ja nicht über Bord gefallen oder so, das Ähnliches, denn da wäre es schon schlecht, wieder an Bord zu kommen oder zurückzukommen, weil doch sehr nass ist. Ja, ich habe einen Gurt getragen, Sicherheitsgurt, mehr nicht.
Gab es am Kopf irgendeine Sicherung?
Nein.
Was waren die...
Kopf habe ich nur einen Südwester getragen, ja, gegen Nässe, ja, das habe ich schon getragen, das stimmt.
Ja. Was war die größte Schwierigkeit, die Sie dann körperlich jemals hatten auf dem Boot?
Ja, das war die Bewältigung dieser Phasen. Dieses 1-2 hatte ich auf der letzten Fahrt da, also auf der langen Fahrt. Die waren schon sehr ernsthaft, dass ich da nicht abgebrochen habe oder resigniert habe, mich wiedergefunden habe. Das war schon sehr knapp an der Grenze.
Welche Eigenschaft war da ganz besonders wichtig, um durchhalten zu können?
Man hat noch Zeit zu überlegen. Soll ich es machen? Kann man ja noch einen Tag überlegen. Oder man kann ja nicht, darf nicht ja nicht nebenan oder nebenher an der Küste oder wo immer man hinsteuert. Sondern es dauert auch noch wieder ein paar Tage und da geht einem das durch den Kopf. Man hat die ganzen Mühe, die Leute haben einem geholfen bei der Ausrüstung oder bei der Vorbereitung. Und man würde doch die enttäuschen und all sowas, an sowas denkt man schon.
Also auch ein Pflichtbewusstsein.
Ach ja, eine Pflicht will ich nicht sagen, aber ernsthaft weitermachen.
Ein unmöglicher Turn heißt das Buch, das Wilfried Erdmann geschrieben hat über die Atlantiküberquerung mit Gewinnern eines Preisausschreibens. Wie riskant war dieser Turn?
Ja, der war schon sehr, 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 ja, war schon riskant, ja. Das waren ja Nichtsegler, die von einem Magazin als Leser gewonnen wurden, die hatten ein Preisausschreiben und da konnte man die Reise über den Atlantik gewinnen. Die wurde auch sehr gut angenommen, denn sie hat 60.000 beworben. Das war schon das Seltsame für eine Reise über den Atlantik und zurück. Also zwei Fahrten eigentlich. Einmal nach New York und dann von New York wieder nach Deutschland. Ja, und die Rüberfahrt war so, dass praktisch keiner richtig segeln konnte oder Erfahrung hat, mitgebracht hat. Aber andererseits, ich komme da schon sehr gut klar. Und vor allen Dingen auch mit den Leuten, weil vom Naturell waren noch einige sehr gut. Handwerker zum Beispiel, die sind immer sehr, sehr praktisch, sehr brauchbar an Bord gewesen. Raucher, die waren sozusagen die Besten. Und da haben sich auch vor allen Dingen reingewöhnt in diese Fahrt. Denn wurde ja hauptsächlich gesegelt. Also im Hafen waren wir nur ganz kurz in England und in den Azoren. Und dann ging es nach New York.
Eine Crew mit Laien an Bord zu haben, haben sich die Frage dann auch gestellt, ob das verantwortungslos ist?
Ja, ich habe ja vorher Fahrten gemacht zum, salopp gesagt, Geld verdienen, vor Jahren. Und dann hat mir das schon geholfen, denn die Fahrten, die ich so unternommen habe, im Mittelmeer mal, das waren fast auch alles Nichtsegler, aber das waren nur Tagesfahrten für Umgang mit Booten und so zu lernen. Das war schon ein Unterschied. Aber es war auch ein Gewinnerturn von den Magazinen. Die waren sehr großzügig. Also wir haben sehr gute Ernährung gehabt an Bord. Und es wurde auch alles so bezahlt. So diese kleinen Sachen, Telefon oder Postkarten, alles hatte ich in der Kasse. Das hat auch den Leuten gefallen. Also Kleidung, Taschen, all so ein Zeug.
Was war der Reiz? War das Geld dann auch ein Reiz, diese Reise zu unternehmen?
Ja, die war auch für mich sehr finanziell sehr lohnt, ja.
Und es gab dann aber auch sehr viel Kritik eben wegen dieser Reise. Würden Sie das nochmal so verantworten können, eben auch mit Laien an Bord zu gehen?
Ja, das war schon sehr, sehr, sehr riskant. Da war auch eine Schwäbin dabei, die auf der Rückfahrt, die schwanger war, an Bord kam und schon, weiß ich, im vierten Monat. Man konnte es aber nicht sehen. Das war schon sehr paradox. Aber die war so begeistert. Die war schon sehr interessiert am Segeln und auch total begeistert eigentlich. Denn sie wollte auf keinen Fall abmustern in Neufundland oder wo immer auf dem Weg. Und hat auch durchgehalten und hat später Zwillinge sogar noch bekommen. Ja, vielleicht war auch mit Glück. Das hatte ja, weil der, das Schiff war ein größeres Schiff, war 15 Meter, war ein ordentliches Schiff. Hat ja auch einen Niedergang, also um in die Kajüte zu kommen, da hätte man leicht abstürzen können. Der eine oder andere ist schon mal gefallen, nicht? Das hindert dann schon sehr.
Ja, Sie werden auch oft als Querkopf bezeichnet. Ist das so eine Geschichte, die Sie unter diesen Titel Querkopf
ja,
einordnen würden?
Das mit den Gewinnern, das kam nicht so gut an. Nee. Aber andererseits war schon sehr spannend irgendwie. War schon spannend.
Suchen Sie immer das Außergewöhnliche, einen besonderen Reiz?
Ja, ich habe ja die Fahrt insofern auch gut vorbereitet. Also Einteilung der Leute in Wachen oder Ernährungssystem. Also jeder musste einmal am Tag die Küche machen oder hat ja auch Frühstück gemacht oder gekocht einmal. Also es war schon sehr, sehr, alles sehr umgänglich. Ja. Was hat mich so? Jetzt sind meine Fahrten ja alle ein bisschen ungewöhnlich. Ich segelte auch zu einer Zeit, als Segeln, Weltumsegeln überhaupt nicht populär war. Das waren 16, nicht, wie Sie schon sagten. Und das hat auch schon gehindert. Und dann kein Verein, man ist nicht so in Regatta-Segeln eingebunden. Und das
war das ein Ziel, das Segeln populärer zu machen?
Nein. Ich wollte es für mich machen, primär. Ich wollte für mich allein um die Welt segeln. Das war das absolute Ziel und es ist mir damals auch gelungen und war ich auch sehr glücklich drüber. Das kommt noch hinzu.
Sie haben alles erreicht. Gibt es noch Träume für Sie?
Momentan nicht, nein. Also seglerisch bin ich eigentlich gesättigt. Nicht zufrieden, aber ich meine, bin auch überall gut rausgekommen. Das hilft mir ja auch. Zum Beispiel letztes Jahr in wirklich enge Situation in der schottischen See und in den Färöern, da war schon sehr eng, einige Male bedingt durch den Nebel und das Wetter natürlich, das Windwetter, Wind generell.
Ich konnte Sie jetzt so ein bisschen beobachten und jedes Mal, wenn Sie dann vom Wasser und Meer und vom Segeln erzählt haben, dann bekommen Sie so ein Grinsen ins Gesicht und die Augen strahlen. Also deswegen kann ich jetzt fast gar nicht glauben, dass Sie sagen, ach, eigentlich Träume gibt's nicht mehr.
Ja, aber man muss zufrieden sein auch mit dem Gelingen und dass ich das Boot im Heil zurückgebracht habe, ist ja auch eigentlich ein Wunder. Es war einige Male enger, davon ich gar nicht sprechen mag. Da mag ich gar nicht dran denken überhaupt. Und gesundheitlich gut rausgekommen. Auch die, wie ich schon sagte, die Luft. Immer gute Luft. Das ist schon schön. Das ist schon ein ganz starkes Argument, überhaupt auf See zu gehen.
Welche Bedeutung hat das Segeln für Sie in Ihrem Leben? Was wären Sie geworden, wenn Sie kein Segler wären?
Ja, ich wäre gerne auf See geblieben. Also in der Handelsschifffahrt. Ich war in der Handelsschifffahrt tätig. Ich wäre da gerne geblieben. Ich ging da sogar ziemlich traurig weg. Auch von den Norwegern. Die haben mich so sehr gut behandelt, finanziell wie auch im Umgang. Und haben mir sehr viel beigebracht. Ich habe viel gelernt da. Das hat mir auch geholfen für die Zukunft da, für die Fahrten, für seemännische Dinge. Ja, und viel mehr wäre ich wohl nicht geworden. Also zumindest, dann haben mir die Bücher sehr viel gebracht. Ich hatte ja das Glück, einen guten Verlag gefunden und das war ein ganz großes Glück. Und ja, was noch? Und die Berichte im Stern, das war, als er noch bekannter war, das war schon eine schöne Sache.
Und weil Sie gerade sagten, in Norwegen, Sie wären da gerne geblieben. Sie sprachen ja auch fließend Norwegisch. Ja. Was wäre das für ein Weg gewesen, den Sie dort gemacht hätten dann? Warum sind Sie dort weg?
Ja, wegen der Segelei. Das war das Ziel, war damals Geld zu verdienen. Und das war in Norwegen wesentlich einfacher und weniger umging. Also hat mir sehr gefallen. Und habe ich da auch gelernt, überhaupt mich an Deck zu bewegen, auf Frachtschiffen oder Tankern. Und dann der Norweger ist schon ein sehr, sehr umgänglich, will ich nicht sagen, so ein sehr kameradschaftlicher Typ, wenn sie einen mögen natürlich. Muss sehr auf sie zugehen und vor allen Dingen die Sprache hilft bei denen sehr, denn sie lieben ihre Sprache über alles, mehr vor allem anderen. Und das habe ich dann auch sehr schnell gelernt, denn es ist für Deutsche relativ einfach, die Sprache zu lernen. Braucht sie nur ein bisschen Mühe geben, reicht. Und dann war ich jung. Das Junge hilft auch sehr.
Und dann waren die Träume aber doch größer als eben diese Heimat, die Handelsschifffahrt in Norwegen.
Ja, dann hat das
Norwegen
gut begonnen gleich mit dem Schiff und dann mit den Leuten, die ich unterwegs kennengelernt habe. Die waren interessant und haben mir auch einiges gegeben in einigen Fällen. Und das war doch wirklich das Schönste so in Panama oder in der Südsee. Und das war schon wirklich ein Ziel.
In 4 Tagen hat es jetzt einer geschafft, von New York bis zur britischen Küste und auch gleichzeitig die schnellste Weltumsegelung in nur 49 Tagen. Thomas Cavill war. Das hat 17 Rekorde inzwischen aufgestellt. Wenn Sie das heute hören, wie klingt das für Sie?
Ja, gar nicht spannend, denn er hatte ja eine Crew dabei, es war kein Alleinsegler.
Das, die schnellste Weltumsegelung in nur 49 Tagen hat er wohl auch allein gemacht.
Ja, das war auch, haben Sie recht.
Ja. Aber warum klingt es denn noch nicht spannend für Sie?
Tja. Ich sage nichts dazu eigentlich. Ich bin nicht in der Welt der Schnellsegler. Das zum einen. Und dann auch groß geworden, vielleicht liegt es auch daran. Denn Regattasegler sind eine Mentalität für sich. Das sind ja eigentlich die Regattasegeln abends im Hotel und dort auch versorgt werden. Also es ist nicht ganz meine Welt.
Man sagt ja auch oft, das Segeln sei auch Luxus. Ist für Sie Segeln Luxus?
Ja, das ist schon Luxus, aber das ist auch ein Schnellsegeln. Das ist noch eine Spezialität für sich. Die ackern da wirklich viel, die machen viel mit den Segeln. Dass ich als Alleinsegler eigentlich gar nicht, kann schon gar nicht mit der Ausrüstung, die ich besegle. Also die Art von Segeln und Zubehör, die ich zu unterhalten habe, ist das gar nicht vergleichbar. Und dann ist auch Rekord ist das Ziel, das einzige Ziel. Und das wäre mir eigentlich nicht genug.
Ja, für Sie war immer das Unterwegssein auch das Wichtige.
Ja, sehr, 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 das stimmt. Da haben Sie vollkommen recht.
Sie waren vor allen Dingen auch eben alleine unterwegs. Welche Rolle spielt die Einsamkeit
ja,
in Ihrem Leben?
4 Tage, das ist auch keine lange Fahrt und so. Das wäre nichts so für mich. Nein, ich habe mich schon sehr eingeschossen auf lange Fahrten. Und vor allen Dingen die Nordstop-Fahrten, die waren schon sehr, sehr lang. 300 Tage schon ein Stück.
Da gibt es viele einsame Momente.
Ja, einsam ist man. Aber wenn man einsam ist, ist man auch allein. Das hilft, ja. Ist ja schon ein Plus. Und bin ja eingerichtet, dass ich allein zurechtkomme. Also brauche keinerlei Hilfe und so. Das ist das andere, was schön ist, richtig schön ist. Keinerlei Diskussion, keinerlei Probleme wälzen. Und das ist schon sehr schön.
Ihre Spezialität ist das Einhandsegeln. Wie erklären Sie das einem Laien?
Einhand ist, der Name ist ursprünglich, kommt ja so vom, ja, eine Hand fürs Boot, das Boot unterhalten, und eine Hand, um sich selbst zu sichern, für sich selbst. Also eine zum Arbeiten und eine zum Festhalten.
Ja, und da es hat sich gerade gemeldet aus Mössingen, Martina Zeitz. Wir haben eben gesprochen über den unmöglichen Turn, wo Sie mit Gewinnern eines Preisausschreibens unterwegs waren, eine Atlantiküberquerung gemacht haben. Wir hören einfach mal in den Leitung rein. Frau Zeitz, sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Wie ist das jetzt, wenn Sie die Erinnerungen hören? Was kommt da bei Ihnen an Bildern hoch?
Ach, es war ein toller Turn. Ich weiß, Wilfried war nicht so ganz begeistert, als er erfahren hat, dass ich schwanger war. Ich habe mich da auch so mehr oder minder raufgemogelt, weil sie bei der Abfrage, ob man gesund ist und so, war ja keine Frage nach Schwangerschaft. Und deshalb habe ich das auch nicht angegeben. Und ich wollte aber unbedingt mitsegeln mit meinem Mann zusammen. Aber ich glaube, ich habe Wilfried da auch schon ganz schön in Bedrängnis gebracht. Aber ich war vorsichtig, mir ist nichts passiert. Und Wilfried hat eine Schwangere mit einem gesunden Kind über den Atlantik gebracht. Und meine Tochter ist heute Ende 20 und uns beiden geht es immer noch gut. Und ich hoffe, Wilfried hat den Schock verkraftet inzwischen.
Haben Sie es verkraftet? Den Schock?
Ja.
Und ich grüße ihn ganz herzlich. Er ist ein fantastischer Sieger.
Am Ende dann noch sehr schön.
Ja. Frau Zeitz, haben Sie denn auch die Kritik verstanden, eben auch mit so vielen Menschen, die keinerlei Hochseeerfahrung haben, auf ein Boot sich zu wagen?
Im Nachhinein schon, denn wir hatten ja auf der Rückfahrt diese Ausläufe vom Hurricane. Wir hatten ja tagelang sehr schlechtes Wetter und es war schon kritisch. Aber ich hatte ja auch noch 2 andere Kinder zu Hause und ich muss sagen, ich habe nie den Glauben daran verloren, dass dieser Turn gut geht, denn Wilfried war ein sehr vorsichtiger Segler und ein sehr erfahrener Segler. Und ich hatte nie Angst, das muss ich sagen. Also mir, es war zwar immer wieder mulmig, ich war dann auch mal einen Tag unter Deck, weil ich mich nicht rausgetraut habe, aber war sehr vorsichtig und ich glaube, er ist auch ein sehr vorsichtiger Segler und es war okay so. Also für mich war es okay und ich zehre heute noch davon.
Ist Ihre Leidenschaft zum Segeln denn geblieben?
Nein, aufgrund der familiären Situation natürlich. Ich würde immer noch wieder gerne segeln. Ich fahre auch jedes Jahr ans Meer in Urlaub und schaue sehnsüchtig den Schiffen hinterher. Und wenn ich auf der Fähre bin, dann ist es auch immer toll. Aber Segeln war halt mit 3 kleinen Kindern auch nicht mehr möglich. Aber ich würde es immer wieder gerne machen.
Das würde Herr Erdmann wahrscheinlich jetzt ganz anders sehen, nehme ich an.
Ja.
Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Zeitz, für Ihre Schilderungen. Ja. Und Herr Erdmann, bei Ihnen kommen wahrscheinlich auch die Erinnerungen gerade hoch an diesen Turn, oder?
Ja, ja, sehr.
Dann schwelgen Sie noch weiter in unsere Zeit, ist leider vorbei. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns in SWR1 Leute.
Eins gehört.